Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Hallo und willkommen, ihr Lieben, bei Female Finance. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch sehr, dass wir zurück sein dürfen. Es ist die dritte Staffel mittlerweile von Female Finance und das haben wir auch euch zu verdanken, weil ihr uns hört, ihr empfehlt uns weiter und ihr interessiert euch für dieses Thema, was ich großartig finde, denn es wird natürlich auch in dieser Staffel hier um die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen gehen. Es wird ganz viele Tipps geben von uns, ganz viele Tricks und ganz tolle, fantastische Frauen werden erzählen, wie sie sich finanziell unabhängig gemacht haben oder auch noch dabei sind, das zu tun. Wir haben unter anderem Judith Williams in dieser Staffel mit dabei, Sarah Nuro. Und heute haben wir eine ganz fantastische Frau hier, über die ich mich unfassbar freue. Sie ist die YouTuberin der ersten Stunde. Bei TikTok, YouTube und Instagram hat sie insgesamt über 4 Millionen Follower. Und wie sie das geschafft hat, das wird sie uns heute verraten. Es wird nämlich um das Thema gehen, Personal Branding. Und da ist sie einfach die Queen. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Mrs. Bella.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sag mal, Bella, worauf sparst du gerade?
Ich spare gerade tatsächlich, es ist, passt perfekt für meine eigene Marke.
Ach, guck.
Also Q4 kommt nochmal was, was es noch nicht gibt von mir. Das ist ja wieder typisch Influencer, starte ich direkt richtig klischee.
Du darfst noch nichts sagen.
Ich kann leider noch nichts
sagen. Nein, das ist nicht nur Influencer oder Social Media Klischee, das ist eigentlich immer in der Medienlandschaft. So, weißt du, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, dass ich leider noch nicht drüber sprechen darf.
Es kommt was ganz Tolles, super spannend, aber ich kann leider nichts sagen.
Aber was wir jetzt schon mal besprechen können, sind die 3 Top-Fakten, die ich mir rausgesucht habe zu dem ganzen Thema Personal Branding und gerade uns Frauen. Und das sind immer so Fakten, die mich sehr verblüffen. Und danach möchte ich auf jeden Fall wissen, was es alles braucht, um darauf zu sparen, eine Marke sozusagen zu gründen. Was es dafür nämlich tatsächlich alles braucht. Aber jetzt erstmal, what the fact?
What the fact? Was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. Frauen dominieren die Influencer-Branche. Auf Instagram sind weltweit ca. 77% weibliche Influencerinnen aktiv. Also endlich mal, ich habe hier so oft so Fakten, wo man denkt, ach Mensch, da sind wir immer so richtig weit hinten dran. Aber heute sind wir vorne, ich sag's euch. Fakt 2. Frauen sind ungefähr für 70-80% aller Kaufentscheidungen verantwortlich. Die persönliche Marke von Frauen hat also einen direkten wirtschaftlichen Einfluss. Und Fakt 3, laut einer Umfrage aus 2020 gaben 63% der Befragten an, dass sie einer Person eher vertrauen würden, die sie als Influencerin oder Expertin in einem bestimmten Bereich wahrnehmen. Gott sei Dank habe ich heute beides hier. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für 2 Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Und da sind wir schon bei dir. Bella, Vertrauen, ein ganz großes Thema. Ich würde sagen, ein ganz großer Eckpfeiler auf Social Media. Wie man sich Vertrauen schafft, das wollen wir gleich von dir auch erfahren. Aber erstmal, was brauchst du denn überhaupt, um eine Marke tatsächlich zu gründen? Personal Branding. Und warum sparst du darauf hin? Und was musst du dafür genau sparen? Für welche Bereiche?
So, womit fange ich jetzt an? Also, was braucht es dafür, um eine Marke aufzubauen, eine Personal Brand? Es braucht auf jeden Fall an erster Stelle, und das sage ich immer wieder, ist Authentizität. Es bringt überhaupt nichts, wenn man, ja, wie sage ich, so ein Fähnchen im Wind ist und mal steht man dafür, mal steht man dafür und man ist so absolut überhaupt nicht greifbar, überhaupt nicht nahbar und man weiß gar nicht, wofür steht diese Person jetzt eigentlich? Ist sie jetzt eine klassische Fitness-Influencerin oder ist sie eher für Comfort-Food, dass man sie damit verbindet? Also so völlig gegensätzliche Themen, die ständig auf einen einprasseln. Das heißt nicht, dass man kein Comfort-Food jetzt, sage ich mal, essen darf, wenn man Fitness-Influencerin ist, das jetzt mal als Beispiel. Aber man braucht trotzdem irgendwie so eine klare Linie, wo die Leute sagen, ah, okay, das verbinde ich mit der Person, wie es jetzt bei mir beispielsweise ist, mit Make-up gestartet. Ich bin ausgebildete Friseurin, ich bin Make-up-Artist, habe auch in dem Bereich gearbeitet und habe dann langsam, da war YouTube und sowas noch gar kein Thema, da gab es auch den Begriff Influencer noch nicht, habe da so langsam gestartet, hobbymäßig bei YouTube Videos hochzuladen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, halt auch durch unsere Gruppierung damals vor allem. Und so bin ich halt immer in der klaren Linie gefahren, immer viel Beauty. Heutzutage kommt natürlich auch noch viel Lifestyle und so weiter dazu, seit es Instagram-Stories gibt, wo man seinen ganzen Tag so mitfilmen kann. Und ja, diese klare Linie ist, glaube ich, vor allem das Wichtige, um ein Personal Brand aufzubauen.
Ich finde, das hört sich so simpel an, eine klare Linie. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt das Schwierigste daran, wie findet man seine klare Linie?
Also für mich war es super einfach. Genauso einfach, wie es sich anhört. Für mich war es einfach, denn das waren genau die Themen, die ich habe mein, ist wirklich ganz klassisch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, bevor es Instagram gab. Also ich habe tatsächlich nach der 11. Klasse mein Abitur abgebrochen auf dem Gymnasium, weil ich mir dachte, ich will gar keine Zeit verlieren. Ich habe hier sowieso keinen Bock mehr. Ich hätte noch anderthalb Jahre, glaube ich, machen müssen. Dann wäre ich fertig gewesen. Und ich habe gesagt, nee, ich will sowieso irgendwas mit Make-up und Haaren machen. Da braucht es kein Abitur für. Da werde ich jetzt erstmal hier abbrechen. Hatte Gott sei Dank auch eine Familie, die mich da unterstützt hat, was vielleicht auch nicht unbedingt die Regel ist. Aber genau, bin dann halt in den Bereich gegangen und konnte mich da halt total selbst verwirklichen, ne? Also Friseurausbildung gemacht, dann Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und dann weiter bei MAC Cosmetics habe ich dann gearbeitet. Und es war für mich nicht schwer, weil ich habe einfach das im Internet gezeigt, was ich gerne mache und die Tipps gegeben, die ich auch meinen Freunden als Tipps gebe, aus meinem Kinderzimmer raus.
Ja, und ich finde das so interessant, dass du das sagst, dass deine Eltern da so mitgemacht haben, weil ich glaube, alle Eltern, die das jetzt gerade hören, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, sagen so, mein Kind kann doch jetzt bitte nicht das Abitur abbrechen für...
Ja, und dann auch noch Friseurin werden.
Also das ist ja völlig in Ordnung, aber sozusagen, um nicht zu wissen, was dann passiert irgendwie, weil natürlich ist für viele immer noch eine Ausbildung die Basis und das, worauf man dann sozusagen das alles aufbaut. Wie wichtig ist das Umfeld dafür, eben dann auch zu entscheiden oder auch entscheiden zu können, ja, das machen wir jetzt so. Also hätten deine Eltern jetzt gesagt, das ist das auf gar keinen Fall, hättest du es dann denn trotzdem durchgezogen?
Das weiß ich natürlich nicht, wenn ich jetzt wirklich super strenge Eltern in dem Bereich gehabt hätte, dass sie gesagt haben, nein, du machst auf jeden Fall jetzt dein Abitur zu Ende und danach gehst du studieren. Ich hätte gar keine Ahnung gehabt, was ich studieren soll. Also weil ich überhaupt kein Interessengebiet hatte, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein Studium, was mich interessiert, wo ich drin aufgehe. Das hatte ich nie, aber ich hatte halt dieses unglaubliche Interesse an Skincare, an Haaren, an Make-up. Also ich habe wirklich schon ganz, 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 ganz früh da super viel Interesse dran entwickelt und auch viel mehr als jetzt alle in meinem Umfeld. Also ich wollte auch immer alle schminken, egal wenn wir zu irgendwelchen Partys gegangen sind oder so. Bei mir war immer Treffpunkt, mein Kleiderschrank wurde immer geplündert, mein Make-up, ich hatte immer das meiste Make-up. Ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, mein ganzes Taschengeld und habe mich halt einfach damit beschäftigt. Und Gott sei Dank hatte ich halt Eltern, die gesagt haben, okay, also wenn, weil zu Anfang war erstmal das Friseur-Thema halt groß und ich wollte mal Hair- and Make-up-Artist werden. Dafür wollte ich aber eine Friseurausbildung zuerst machen. Ich habe mir gesagt, das ist ein ehrenwerter Beruf. Den wird es immer geben. Das kann keine Maschine ersetzen, diesen Beruf. Und du kannst eine klassische Ausbildung machen und go for it. So, wir stehen hinter dir.
Ja, und trotzdem hat man natürlich oft gerade auch junge Frauen oder überhaupt junge Menschen, die sagen so, ey, ich habe da voll das Hobby und eigentlich würde ich gerne das so machen. Aber das dann, und vielleicht auch sind die auch gut darin und wissen dann gar nicht, dass man möglicherweise daraus auch einen Beruf machen kann. Wann war dir klar, dass du das eben, was du gerne machst, dass du andere gerne schminkst zum Beispiel oder dich mit Haaren und so weiter auseinandersetzt, das aber auch monetarisieren kannst und zu einem tatsächlichen Beruf machen kannst?
Das kam ja tatsächlich, also ich bin ja genau in dieser YouTube-Generation, sag ich mal, gewachsen, in der sich das überhaupt erst entwickelt hat. Also wir sind ja quasi die Vorreiter, wir, will ich sagen, so ist es, das ist Fakt, haben dieses Thema überhaupt erst gebildet. Also das gab es vorher nicht. Und diese YouTube-Tutorials, das war klar, in den USA war das schon ein bisschen früher und man hat das gemacht, aber damals hat das erstmal lange gedauert, bis du überhaupt so viel Geld hattest, dass YouTube dich überhaupt ausgezahlt hat, weil YouTube zahlt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, erst ab 80 Euro Werbeeinnahmen zahlt es dir überhaupt aus. Also wenn du in einem Monat 80 Euro halt machst, so war das damals. Und das hat erstmal gedauert, bis du das halt überhaupt hattest, bis du erstmal das ausgezahlt bekommen hast. Und das heißt, man hat das eher so aus Spaß an der Freude gemacht. Also man muss auch, glaube ich, man muss sich auch ein bisschen toll finden, um das zu machen. Weil wer setzt sich sonst so vor die Kamera, schminkt sich da und erzählt ein bisschen was. Also da braucht man schon eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein. Und ich glaube auch, dass jeder, der vor der Kamera steht, so ein kleines bisschen
ein an der Waffe
sich natürlich
hat.
Ja, und sich auch natürlich ein kleines bisschen minimal geil finden muss, weil sonst stellst du dich ja nicht vor die Kamera und sagst, hey, hallo, hier bin ich, wie auch immer. Egal ob Mann oder Frau, also du musst dich schon ein bisschen gut finden. Und dadurch entwickelt sich das Ganze noch viel mehr und du bekommst natürlich Selbstbewusstsein und kannst so deine Marke noch mal mehr bilden, weil am Anfang wirst du halt kein Geld verdienen. Also damals war das zumindest so. Heute kannst du vielleicht Glück haben durch TikTok und wirst über Nacht auf einmal, hast du eine super Reichweite, aber dann musst du auch erstmal gucken, dass du damit erstmal umgehst. Ne? Also bei mir hat sich tatsächlich alles super natürlich entwickelt. Das kam alles nach und nach. Es kamen die ersten Kooperationen mit Brands rein, die gesagt haben, okay, würdest du vielleicht unseren Lippenstift in deinem Video mal zeigen auf YouTube? Und dann war es am Anfang, das war auch bei Instagram so, das, vielleicht holt mich jetzt das Finanzamt, aber da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Aber ich möchte da dann auch, möchte ich da Geld für haben. Und dann waren die so, ja, aber du kriegst ja die Sachen kostenlos. Und ich war so, ja, nee, aber ich möchte trotzdem da Geld für haben. Und dann gab es tatsächlich Brands, die haben mir dann 10 Euro mit ins Paket gelegt.
Nein.
Und das war dann meine Bezahlung zusätzlich zu dem Make-up, was ich ja kostenlos bekomme. Ich war ja super arm wirklich. Ich habe eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Da habe ich im letzten Lehrjahr oder im ersten Lehrjahr war ich irgendwas mit glaube ich, knapp 300 Euro verdient. Ja, ich habe ja doch zu Hause gewohnt, Gott sei Dank. Aber das war ja wirklich ein Witz. Ich glaube, ich habe am Ende 500 Euro gehabt oder so.
Aber also deswegen,
ja, froh.
Wie hast du das dann finanziert, mal abgesehen von den 10 Euro im Briefumschlag?
Ja, also Gott sei Dank habe ich ja, wie gesagt, noch zu Hause gewohnt. Das heißt, ich habe natürlich auch zu Hause schon immer ein bisschen was abgedrückt. Mhm. Aber ja, halt gucken, wo man bleibt. Ne? Also es ist ja bald alles, was ich hatte, halt in dieses Hobby gesteckt. Ne? Und dadurch, dass ja dann irgendwann die Brands kamen und gesagt haben, wir schicken dir die Produkte, musste ich das auch nicht mehr selber kaufen und hatte quasi mein Arbeitsmaterial, hatte das dann parat. Und mein erstes Geld habe ich dann für die erste Kamera dann ausgegeben, ja.
Also direkt wieder reinvestiert quasi, genau. Um das ein bisschen größer werden zu lassen, wachsen zu lassen. Bei dir hat sich das jetzt so natürlich entwickelt. Was rätst du denn anderen, die jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie oder welche Nische sie auch besetzen könnten? Wie kann man das denn rausfinden, was man gut umsetzen könnte?
Ich glaube, um wirklich erfolgreich zu werden und um das auch so wie ich natürlich über die Bühne zu bringen, musst du schon in deinem Kopf haben, was du machen willst. Also in welche Nische du gehst. Und da musst du gar nicht lange drüber nachdenken. So, bin ich jetzt vielleicht die Lustige im Internet? Mache ich jetzt Sketche? Oder mache ich vielleicht doch irgendwas mit Make-up-Tutorials? Oder verbinde ich das sogar? Sondern das musst du ja eigentlich schon wissen. Also das ist ja genauso wie früher, wenn du irgendwie eine Sportart gerne machst. Klar, vielleicht probierst du mal ein, zwei Sachen aus. Aber im Endeffekt entwickelt sich das ja trotzdem, weil du dir zum Beispiel denkst, boah ja, Tennis ist mein Ding, Fußball ist mein Ding, weil ich das mal in der Schule gemacht habe und Spaß daran gefunden habe. Und eigentlich merkst du das, genauso wie du merkst, ob du, okay, manche auch nicht, bin ich lustig oder nicht? So, und finden die Leute mich lustig? Bin ich der Klassenclown oder nicht? Und ich denke, sowas entwickelt sich ganz natürlich. Und wenn du dann halt auch noch dazu die Ambition hast, okay, ich möchte damit jetzt gerne auch vor die Kamera, weil ich würde das gerne noch vielen weiteren Leuten zeigen, wie lustig ich bin, wie toll ich bin oder wie auch immer, dann entwickelt sich das nicht. Das muss sich natürlich entwickeln. Klar, heutzutage ist, die Leute wollten früher Feuerwehrmann werden oder Feuerwehrfrau, Kinderärztin, jetzt wollen alle Influencer werden, weil man halt denkt, ah, das ist ja super easy, ich kann ja super easy viel Geld verdienen, weil das ja nun mal der Tenor ist von vielen, die sich damit jetzt nicht so gut auskennen. Und heutzutage kannst du vielleicht auch mal über Nacht, wie gesagt, durch TikTok oder ne, wenn du mal viral gehst, ne, das passiert ja heute auch mal des Öfteren, kannst du da schon eine große Reichweite schnell erlangen. Aber was ist dann? Was machst du da mit der Reichweite? Wie hältst du denn die Leute bei der Stange? Das musst du ja auch machen. Also ich glaube, dass es heute viel schwieriger ist als damals. Es dauert zwar damals, hat es viel länger gedauert, weil das nach und nach gewachsen ist. Es war so, ne, da kam natürlich mal so ein Hype, wenn du mit jemand anderes ein YouTube-Video gedreht hast oder so, der auch bekannt war. Aber wenn du jetzt auf einmal so viele Follower hast, dann musst du damit auch erstmal klarkommen. Du kannst dich ja überhaupt nicht daran gewöhnen. Und das ist schon anstrengend.
Ja, also es sind richtig viele Ebenen, die du gerade ansprichst. Und die Frage ist ja auch, wenn man das dann, also wenn man da dann ist an diesem Punkt und so eine Nische vielleicht für sich gefunden hat und Menschen damit auch erreichen kann, wie hält man sie denn dann bei der Stange?
Wenn man, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man über Nacht auf einmal so viele Abonnenten hat und so viele Menschen, die einen auf einmal kennen. Aber jetzt, wenn das sich jetzt wirklich langsam entwickelt oder nicht ganz so über Nacht, dann, es klingt so kitschig, wenn ich das sage, aber du musst wirklich du sein und du musst deinen Charakter beibehalten, weil wenn du dich jetzt an jemand anderem orientierst und das kopierst, bringt es nichts, weil diese Person gibt es ja schon. Die hat schon ihre Plattform, die hat schon ihre Leute, die cool finden, die brauchen nicht nochmal dieselbe Person nur kopiert. Und seine eigene Würze reinbringen.
Wie machst du das denn?
Ich überlege mir gar nichts dazu. Ich habe keine Strategie. Ich hatte nie eine Strategie. Ich habe einfach.
Du hast keine Strategie dafür?
Ich hab nie eine Strategie gehabt.
Das finde ich interessant.
Ich hatte auch immer so leichte Scheuklappen. Das kann mal gut und mal schlecht sein. Ich versuche mich da auch ein bisschen zu verbessern. Ich hatte immer Scheuklappen auf. Ich habe immer das gemacht, was ich gerade cool finde. Es kann auch sein, dass ich irgendein Produkt auf einmal in meinem YouTube-Video gezeigt habe und gesagt habe, das ist so cool, ich habe das neu für mich entdeckt. Und dann hat mir jemand geschrieben, ja, aber das hat XY schon vor einem Jahr gepostet. Das war schon da Hype oder so. Ich dachte, ah ja, okay, cool, aber ich habe es jetzt erst entdeckt, keine Ahnung. Man soll oder man muss sich die Trends ab und zu angucken, aber man darf nicht jeden Trend mitmachen, nur weil es gerade Trend ist. Du musst wirklich du selbst bleiben, das ist extrem schwer, aber das ist eigentlich, also das ist mein Geheimrezept. Einfach
normal sein, wie mit deiner Freundin reden oder mit deinem Freund.
Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und ich finde es auch tatsächlich, was du sagst, ich glaube, es ist für viele gar nicht so leicht, sich selbst so, also zu sein, ne? Also weil du kriegst so viel Input von allen Seiten und gerade bei Social Media und man guckt sich so viele Sachen an und rennt so vielen Dingen auch einfach hinterher. Das heißt, wie schaffst du es, tatsächlich dir so treu zu bleiben und dass das irgendwie auch so einen roten Faden bekommt, was du machst? Wie schaffst du das?
Ich wiederhole mich da leider, aber es ist einfach so, dadurch, dass es früher noch nicht so viele gab, wo ich mich hätte orientieren können. Ich war in meinem Bereich und mit meiner Expertise, die ich damals hatte, recht alleine. Deshalb war ich auch immer der größte Beauty-Channel. Es gab nicht so viele. Die anderen haben das eher so hobbymäßig gemacht. Nicht, dass das nicht gut war oder so, aber die Leute haben mir super vertraut oder vertrauen mir super doll, weil die dachten, ja, die hat das gelernt, die wird schon wissen, was sie sagt. So. Und jetzt hast du natürlich so viel Input und wirst so, wenn du damit im jungen Alter, so wie ich damals, startest und kriegst auf einmal so viel mehr Input, ja, aber deine Haare sind nicht gut, so wie du es gemacht hast und dein Make-up solltest du lieber so machen, deine Nase ist schief, deine Lippen sind zu schmal und dick bist du auch, dann lässt du dich natürlich auch gerade im jungen Alter sehr, sehr schnell irgendwie leiten oder verleiten, zu einer Person zu werden, die du gar nicht bist, oder du verlierst dich dann einfach irgendwann in dieser riesengroßen Masse an verschiedenen Creatern und weißt gar nicht mehr, was bin ich denn eigentlich, was gefällt mir denn eigentlich. Deswegen, ich glaube, das ist heute anders. Ich glaube, ich hatte es, was das angeht, damals einfacher, weil ich musste nicht nach links und rechts gucken, weil ich hatte nur mich als Leitfaden. Ich konnte nur dem nachgehen, was ich so für mich gut fand. Und wenn ich jetzt groß geworden wäre in dieser YouTube-Bubble mit 80.000 anderen verschiedenen Creatoren, die alle was anderes machen und auch super erfolgreich sind, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Aber da hatte ich wirklich großes Glück und viel Arbeit, was mir dann wirklich viel, viel erleichtert hat, glaube ich.
Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, du baust gerade wieder an etwas Neuem, ohne vielleicht jetzt, dass wir verraten müssen, was das ist, aber so die Bestandteile, eine persönliche Marke aufzubauen, aus deiner Sicht, die du das so erfolgreich schon so lange machst, was sind für dich die wichtigsten Bestandteile dafür, eine persönliche Marke zu kreieren?
Risikobereitschaft auf jeden Fall. Also so ist es jetzt bei mir. Ich möchte eines Tages eine Marke haben, die auch ohne meine Fanbase besteht, die auch besteht, ohne dass man jemals etwas von einer Mrs. Bella gehört hat. Und ich möchte, dass jede andere Zielgruppe auch anspricht. Und die Risikobereitschaft halt zu haben, dass das auch in die Hose gehen kann und dass man Geld verliert. Ich beispielsweise, ich habe keine Sponsoren oder irgendwas. Ich gehe da mit ganz alleine mit meinem eigenen Geld rein. Und diese Risikobereitschaft muss man auf jeden Fall haben. Man muss aber auch gleichzeitig, klar, worst case, es kann in die Hose gehen, aber eigentlich muss man sich sicher sein, dass das funktioniert. Also vom Mindset her musst du dir sicher sein, dass das klappt. Zu 100%. Genau, das musst du auf jeden Fall haben. Das ist schon mal so das Wichtigste. Ich glaube, Risikobereitschaft und ganz, 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 ganz viel Power. Ja, also ich denke mal, die beiden Sachen sind auf jeden Fall das, was du schon mal als erstes brauchst, wenn du überhaupt starten möchtest.
Und so die Menschen drumherum, hast du Leute, die dich da auch beraten? Lässt du dich beraten oder machst du alles selber?
Genau, das ist natürlich das Zweite. Du brauchst Menschen um dich, die sich in dem Bereich, in dem du vorhast, durchzustarten, sage ich mal, sehr gut auskennen, die Erfahrung haben. Du kannst natürlich auch alles ganz alleine selber aufbauen, aber da ist natürlich noch mal viel mehr Risiko behaftet dann. Ich habe Jahre gebraucht, um Leute zu finden, mit denen ich zufrieden bin und die das aufs Papier bringen, was ich mir vorstelle, die genau die gleiche Vision haben wie ich, die den gleichen Geschmack haben wie ich und die das, was ich da ein Gewusel in meinem Kopf habe und was ich mir vorstelle, wie das auszusehen hat oder wie das zu sein hat, was für ein Gefühl das rüberbringen soll, die das visualisieren können.
Also du brauchst halt wirklich Leute, die zu dir passen, die das verstehen, was du meinst. Wir hatten so viele Pitches mit verschiedenen Menschen, wo ich mir das angeguckt habe und dachte, hä? Hä? Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Mhm. Aber sie haben das ganz anders verstanden, wie auch immer das funktioniert. Aber es ist extrem schwer, Leute zu finden. Und da muss man richtig, richtig ackern, um Leute zu finden, die gut sind. Also Leute um dich herum zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Also das ist meine Erfahrung. Es hat Jahre gedauert.
Okay, also das heißt, du brauchst erstmal die Idee, wer bist du eigentlich oder was willst du eigentlich machen, dass du deine eigene Nische findest. Ne? Die rauszufinden ist, glaube ich, in deinem Fall fantastisch gewesen, weil du einfach eh auf diesem Weg auch schon warst und schon wusstest, was du gerne magst. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall rausfinden, für was man stehen möchte wahrscheinlich. Ne? Da können wir auch gleich nochmal über Werte und Haltung vielleicht reden, weil ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Und dann brauchst du eben eine gute Idee und die Leute drumherum, mit denen man das auch gemeinsam realisieren kann. So verstehe ich dich jetzt gerade.
Genau, richtig.
Und wenn es um Werte und Haltung geht, ist das was, dass du total mit einbeziehst und wo du sagst, so, das ist hier meine Richtung und alle in die gleiche Richtung rennen bitte? Oder steht das erstmal gar nicht so im Vordergrund?
Doch, ich finde das schon wichtig. Also egal, in welche Richtung man jetzt geht, finde ich das wichtig, auch wieder um eine klare Linie aufzubauen in der Marke, damit die Leute wissen, mit wem hab ich es denn da eigentlich zu tun. Weil es ja zum Beispiel genau die Leute gibt, die nach jemandem suchen, der beispielsweise nur vegane Produkte benutzt. So, weil ich beispielsweise selber vegan lebe und mich damit beschäftigen möchte oder vielleicht auch nur teils mich dafür interessiere und da einfach ein paar Tipps suche. Das bedienst du dann und somit kannst du Leuten helfen, auch Ideen zu finden für gewisse Produkte. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich bin jetzt nur vegane Produkte, dann sieht man aber im Hintergrund, dass du da irgendwie, weiß ich nicht, eine Mettwurst liegen hast, dann, weiß ich nicht, kommt das jetzt vielleicht auch wieder nicht so authentisch rüber. Also da fehlt dann wieder die Authentizität. Deswegen, mir ist das super wichtig. Und ich in meinem Leben, jetzt, wenn wir das Vegan-Beispiel nehmen, ich lebe nicht vegan, ich lebe auch nicht vegetarisch. Ich versuche aber auf bestimmte Sachen zu achten und genauso kommuniziere ich das auch, dass die Leute nicht einen Anspruch an mich haben. Ah ja, okay, aber du hast doch gesagt, dass du darauf achtest, aber jetzt bist du bei McDonald's. Ja, weil ich bin ein Mensch und ich gehe auch manchmal zu McDonald's und ich kann aber trotzdem gucken, dass ich in meinem Alltag sonst darauf achte und genauso kommuniziere ich das, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, mhm, mit veganen Produkten oder so. Das heißt, bei mir findet man alles. Aber bei mir findet man nicht ausschließlich veganen Content. Und das wissen die Leute auch und deshalb folgen die mir.
Ja, das ist nämlich eigentlich auch dann der spannende Aspekt, weil da sind wir nämlich bei dem Punkt, also Vertrauen als großer Eckpfeiler für Personal Branding, aber eben auch Authentizität, dieses Wort, das Schlimm. Ich gerade richtig krass gut ausgesprochen habe, überraschenderweise.
Ich muss mich auch immer konzentrieren, wenn ich das sage.
Also, das ist ja klar, irgendwie, dass das wichtig ist. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass das irgendwie jedem einigermaßen klar. Aber das ist immer so das eine, dass man sagt, so ja, man soll authentisch sein und das ist das Wichtigste und so. Aber ich glaube trotzdem, es ist gar nicht so einfach für Menschen authentisch zu sein. Wie machst du das bei dir, dass du wirklich, also wie kannst du sozusagen authentisch sein für die Leute, die dir folgen?
Ich glaube, weil ich mir über die Jahre ein sehr, 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 sehr dickes Fell habe wachsen lassen, was man auch braucht in diesem Beruf. Denn auf einmal bewerten fremde Leute dein Leben, die dich noch nie vorher gesehen haben, noch nie ein Wort mit dir gewechselt haben. Aber die Leute wissen auf einmal mehr über dich als du. Oder sie glauben es zumindest zu wissen. Und das an einem abprallen zu lassen, ist sehr schwer. Gerade am Anfang, wenn man damit überhaupt nicht rechnet. Heute weiß man, dass das passieren kann. Damals wusste ich das nicht. Ich dachte, ja, okay, ich mache das halt hier und dann hat sich die Sache erledigt. Dann mache ich den PC danach aus. So, trotzdem, auch wenn man das heute weiß, kann man sich darauf nicht vorbereiten. Denn man lässt gewisse Dinge an sich ran. Ich habe so Gerüchte und so habe ich noch nie an mich rangelassen, aber wenn Unterstellungen zum Beispiel sind, dann ich hasse das. Und ich musste auch immer was zu sagen. Und ich glaube, wenn man das zu sehr an sich ranlässt, kann man auch nicht authentisch sein. Weil man immer auf so einer Gratwanderung ist, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen? Nicht, dass mir einer die Worte im Mund rumdreht, nicht, dass das falsch rüberkommt, wenn ich das sage oder dies tue. Und man muss sich ein dickes Fell wachsen lassen und auf gewisse Dinge einfach
scheißen.
Entschuldigung.
Ich hab's gleichzeitig gesagt.
Ja, weil sonst kannst du nicht authentisch sein, weil du ja immer überlegst, kann ich das jetzt sagen oder nicht?
Mhm.
Natürlich, total. Manche Sachen, die ich im Privaten sage, würde ich niemals in der Öffentlichkeit sagen, weil wenn man mich wirklich nicht 100.000%ig kennt, würde man vielleicht denken, die hat sie nicht mehr alle. Was erzählt die denn da für einen Quatsch? Ja, oder manche Leute, die Ironie nicht verstehen. Und damit muss man halt immer rechnen. Also das habe ich ja auch heute. Bei mir auf dem Kanal herrscht viel Sarkasmus und viel Ironie. Und wenn man da neu dazugekommen ist oder diese Art von Humor nicht versteht, dann ist man bei mir wirklich verloren teilweise. Aber das ist auch einfach bei mir. Das ist auch so ein Ding, die Leute lieben das, weil ich poste das dann halt. Irgendwelche Nachrichten, das, wenn Leute das dann nicht verstanden haben. Und das ist wirklich ein Running Gag bei mir, dass die Leute das extrem lustig finden. Und ich finde das auch lustig. Und so entsteht wieder neuer Content, der halt nun mal authentisch ist.
Ja,
weil
ja,
ich finde es im Leben.
Ja, voll. Und ich glaube, es ist auch, also auch was du sagst mit dem dicken Fell, das stimmt total, weil ich glaube, es ist auch was anderes, wenn du mit 18, 19, 20 anfängst irgendwie oder mit 40 irgendwie so Kommentare liest. Also ich kenne das von mir genauso, dass dann bewertet wird, wie sind die Haare, wie ist das Make-up, wie ist das Kleid? Oh, sitzt aber ein bisschen eng heute das Kleid. Was ist denn da passiert? So, also du kriegst halt die ganze Zeit, jeden Tag irgendwie, wenn du dir das ganz ernsthaft mal durchliest, ständig irgendwelche Bewertungen und Kritik und Kommentare ab. Und deswegen ist ein dickes Fell wahrscheinlich eine sehr gute Idee, sich das, anzuschauen.
Das ist unvermeidbar. Also wenn man das nicht hat, braucht man gar nicht erst anfangen, weil dann gehst du down in dieser Welt. Das überlebst du nicht. Also das kannst du einfach nicht schaffen. Du kannst in dieser Welt nicht bestehen von Leuten, die dich jeden Tag bewerten. Egal, was du tust. Und wenn du aber die Leute, das hört sich immer verrückt an, aber so ist es, wenn du kannst deine Community ja erziehen in eine bestimmte Richtung, indem du sie aussortierst, wenn du sagst, also wenn du halt von vornherein sagst, es ist mir egal, was ihr zu dem und dem Thema sagt, ohne jetzt kritikunfähig zu sein, das meine ich nicht, aber es ist mir egal, wenn jemand sagt, mein Kleid sieht scheiße aus, dann blockiere ich dich.
Mhm.
Es ist mir egal. Ich habe da überhaupt gar keinen großen Filter mehr, dass ich sage, ja, komm, lass die jetzt reden. Ich blockiere die Leute einfach. Es ist mir egal, weil es ist mein, du kommst ja auch nicht in meine Küche und kackst dahin. Entschuldigung, aber es ist hier immer noch mein Kanal und ich darf bestimmen, wer da drauf kann und wer nicht. Ich meine, wie gesagt, nicht konstruktive Kritik. Da bin ich absolut für zu haben und ich liebe das und nur so kann man sich weiterentwickeln. Aber bei Beleidigungen oder so ganz unnötigen Kommentaren, so richtig aggressive Kommentare, bin ich heute so, dass ich, das gebe ich mir nicht mehr. Braucht das nicht.
Das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch tatsächlich, der auch irgendwie zum Personal Branding, also nicht irgendwie, sondern der zum Personal Branding dazu gehört, für sich einzustehen, seine Werte zu kennen und dementsprechend auch zu handeln oder auch dann eben dementsprechend zu reagieren. Und das macht eben auch dann am Ende was mit dem Selbstwert. Aber es ist schon was anderes, muss man sagen, wenn man sehr, sehr jung damit startet und vielleicht den Selbstwert auch gerade noch aufbaut. Ne? Dann kickt das manchmal ein bisschen anders rein, wenn man solche...
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht Generation Z bin. Denn das wäre gar nichts für mich gewesen. Also da wäre ich an Selbstzweifeln wahrscheinlich komplett zugrunde gegangen.
Was ich total spannend auch finde, ist, wie du die Abgrenzung schaffst und auch machst. Weil wenn ich so Sachen sehe von dir, dann bist du ja schon jemand, der sehr stark deinen Alltag teilt. Und du nimmst irgendwie die Leute mit, auch in dein Bett. Aber man weiß zum Beispiel jetzt ja nicht, wer... Mit wem bist du aufgestanden oder ins Bett gegangen?
Also
wer liegt denn da jetzt daneben? Also von daher ist
es... Der Mitbewohner.
Der Mitbewohner. Aber wo schaffst du die Grenze eben? Also auch da, um wieder an seiner Marke, auf die Marke einzuzahlen. So in deinem Fall.
Ja, diese Grenze ziehen, glaube ich, wenn man in dieser Welt bestehen möchte und wenn man erfolgreich werden möchte und das auf eine lange Zeit oder im besten Fall irgendwie für immer in diesem Bereich arbeitet, dann muss man eine klare Grenze ziehen, weil sonst kannst du irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen was ist gerade echt und was ist einfach gerade Arbeit. Also Privatleben und Arbeit zu trennen ist sehr, 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 sehr schwer in diesem Beruf, weil diese Linie sehr verschwimmt. Weil wie gesagt, wer ist so privat? Wer postet denn aus seinem Bett heraus morgens oder von der Couch oder von man weiß, wie die Wohnung aussieht in großen Teilen. Wo ziehe ich die Linie? Und für mich ist die Linie, dass wenn ich das Handy ausmache und bin mit meiner Familie beispielsweise, mit meinem Partner, dann ist das meins. Das kenne nur ich. Nur ich kenne dieses Gesicht oder diese Gesichter meiner Familie, von meinem Neffen, meiner Mutter, meinem Vater, wie auch immer. Nur ich kenne das. Das ist nur meins. Da kann keiner bewerten, da kann keiner was zu sagen. Da ist, wenn ich unterwegs bin und bin mit meiner Familie, da wüsste dann keiner, klar kann man sich das denken, aber keiner weiß, wer ist das denn eigentlich? Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil wir können halt nun mal in diesem Beruf nicht wie in einem Bürojob, sage ich mal, von einem Sachbearbeiter, okay, ich klappe jetzt den Laptop zu oder ich mache den Computer aus und dann mache ich die Tür hinter mir zu und dann bin ich zu Hause bei meiner Familie und ich schalte ab im besten Fall. Das können wir nicht, weil das Internet geht nicht aus um 6 Uhr abends. Das läuft immer weiter und das geht auch nicht erst um 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens an, sondern es läuft 24/7 und wenn du da nicht die virtuelle Tür hinter dir zumachen kannst, dann kannst du das nicht schaffen, dann drehst du durch. Und das habe ich von Anfang an gemacht und so wird es auch bleiben. Das heißt nicht, dass ich Sachen verheimliche, was ich auch machen könnte, aber das gehört ja auch zu meinem Leben dazu. Aber ich möchte gewisse Dinge für mich behalten.
Und trotzdem könnte man jetzt ja auch sagen so, also andere zeigen jetzt ihren Mann oder ihre Partnerin oder ihre Kinder oder dieses und jenes und dann noch hier die fünf Hunde und 3 Hühner dazu. Das ist doch jetzt auch total authentisch, oder nicht?
Das ist super authentisch, aber es ist nichts für mich, weil ich habe zu viele Leute gesehen, die das nur noch machen für Reichweite. Und man macht das, ob man möchte oder nicht. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, du machst das automatisch und du kriegst es nicht mal mit. Weil wenn ich sehe das bei mir und ich poste nicht mal meinen Partner oder so, aber wenn irgendetwas zu sehen ist und ich mache ja alles bewusst, also mir kann auch keiner erzählen, oh, jetzt hat man da deinen Partner von hinten gesehen, wolltest du das? Alles ist von mir abgecheckt und ich würde niemals was hochladen, es sei denn, ich mache es jetzt ja wirklich aus Versehen, ja, also weiß ich nicht, aber...
Wenn du ganz betrunken bist. Nicht,
dann wird das Handy ausgemacht. Nee, aber das wird nicht passieren. Ich mache nichts, ich lade ja kein Foto hoch, wo man jetzt, weiß ich nicht, beispielsweise mein Neffen von hinten sieht oder einen Partner von hinten und dann poste ich das ja nicht aus Versehen. So, ich lade kein Bild aus Versehen hoch. Aber ich weiß, dass das mehr Likes bekommt. Das ist mir bewusst. Mhm. Mir ist auch bewusst, dass ich da mehr Kommentare bekomme. Also es ist alles ein, ich würde fast sagen, bei vielen von diesen Leuten ist es ein abgekatertes Spiel. Gerade wenn es dann um Familie und so weiter geht. Ich bin auch die Fraktion, ich finde das nicht gut, wenn man seine Kinder im Internet postet. Ich finde das egal in welcher Lebenslage, ob man, wie auch immer man das macht. Ich finde es nicht in Ordnung und ich finde es auch nicht in Ordnung meiner Familie gegenüber, weil ich möchte nicht, dass wenn die durch die Stadt gehen, werden die auf einmal angeguckt und dann wird getuschelt, oh mein Gott, ist das nicht die Mutter von Miss?
Mhm.
Und dann geht meine Mutter da völlig verstört durch die Stadt, nur noch, das möchte ich nicht. Könnte sie natürlich fragen und sie kann ja auch selber sagen, ob sie es möchte oder nicht. Aber nee, ich weiß, dass man irgendwann den Blick dafür verliert und wenn man dann normale Fotos postet, kriegt man weniger Likes und dann denkt man sich, dann doch lieber ein bisschen mehr Family-Content, der mehr bringt.
Und nochmal ein Bikini-Bild.
Und dann nochmal, ich weiß es nicht. Also ja, genau, zum Beispiel auch Bikini-Fotos. Wenn ich ein Bild im Bikini hochlade, ich weiß, dass das mehr Likes bekommt. Aber deshalb verliere ich mich nicht da drin und poste ab jetzt nur noch Familienfotos. Und da will ich gar nicht reinrutschen. Also hat das Sinn gemacht? Hat man das verstanden?
Wir sind auf einer Seite, so oder so, weil ich finde es auch furchtbar, wenn Leute ihre Kinder posten und filmen und ins Internet stellen und für jeden so zugänglich und sichtbar machen und man auch das Gefühl hat, das macht man jetzt mal, um die Babycreme zu promoten und noch einen kleinen Kinderwagen umsonst zu bekommen. Also ich finde das wirklich, der Preis ist ja ein Wahnsinn. Also das kann man ja gar nicht, der ist ja viel zu hoch für das, was man da im Gegensatz wohl bekommen könnte. Von daher sehe ich genauso wie du, auch wenn es um Rechte geht für Kinder und so weiter, stehen wir auf jeden Fall auf derselben Seite. Aber auch da geht es wieder darum, was sind die eigenen Werte, was ist die eigene Haltung, die man eben einnimmt zu sich selbst, zu seinem eigenen Leben und zu dem auch, was man zeigen möchte. Und wie bringt man das eben in Verbindung mit einer persönlichen Marke, die man aufbauen möchte. Und ich glaube, jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt, mal unsere Expertin dazu zu holen. Ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns ist. Hallo an Svanja Almas. Hey Svanja.
Hi.
Hallo. So, wir sind hier schon am Sprechen darüber, wie man das am besten macht mit der eigenen persönlichen Marke. Warum würdest du denn sagen, ist es vielleicht auch sogar heutzutage wichtig, dass man mehr über sich weiß und weiß, wie man sich besser aufstellen kann?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen von dem Job und von den Zielen ab, die man hat. Also ich würde gerne den Leuten am Anfang den Druck nehmen, nicht jeder muss jetzt irgendwie eine Personal Branding Strategie für sich haben. Aber es ist natürlich total hilfreich, wenn man einen Job hat, der outgoing ist, wo man zum Beispiel bei uns, wir haben eine Firma gegründet, wir bieten Programme an und für uns ist das einfach wichtig, dass Menschen uns einordnen können. Und das ist für mich auch der Kern von Personal Branding, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, von außen ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist das, was machen die, kommen die für uns in Frage, für mich in Frage, ist es spannend, denen zu folgen? Oder ist es halt jemand, der nicht passt? Und insofern finde ich das total hilfreich, auch nicht nur für Menschen, die selbstständig sind. Aber es hat für mich immer einen Aspekt von Eigenvermarktung und ich finde da gar nichts Negatives dran, weil wir ja immer gucken, wie stellt man sich da, wie wird man gesehen. Und insofern finde ich das sehr legitim und auch wichtig, dass man sich da zumindest damit beschäftigt, ob man das machen will und wenn ja, was passt zu einem.
Und das ist die ganz spannende Frage, weil, also Bella hat gerade schon erzählt, bei ihr war es einfach so natürlich, es ist halt so gekommen, weil sie sich einfach von vornherein mit diesen Themen, die sie auch heute noch oder wofür sie heute steht, auch so beschäftigt hat. Aber was passt denn jetzt zu einem? Woher, wie kriegt man das dann raus, Svanja?
Ich glaube erstmal in meinem Feld, ich bin ja sehr viel auf LinkedIn unterwegs und sehr viel in dem Bereich, wo es dann darum geht, wird jetzt 4-Tage-Woche diskutiert, wird dies diskutiert oder jenes. Und ich glaube, für mich sind das Felder, und da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber wo ich auch eine Expertise habe oder zumindest ein sehr großes Interesse und die Motivation, eine Expertise aufzubauen. Was ich heute manchmal sehe, ist, dass es immer so fake it till you make it ist, dass man auf einmal jemand gestern noch Nachhaltigkeit als Thema hatte und morgen aber für KI steht. Ich glaube einfach nicht, dass das nachhaltig ist. Ich gönne das allen, den Versuch zu wagen. Nur man muss ja auch fundiert Dinge transportieren, die man vielleicht nicht einfach googeln kann oder wo Leute sagen, da kriege ich aber auch nochmal einen speziellen Blickwinkel. Und deshalb finde ich, ist es schwer, das auf dem Reißbrett zu planen und zu sagen, welche Themen gehen denn gerade besonders gut und wo könnte ich mich denn dranhängen? Sondern ich glaube, man muss da auch, um selber Spaß dran zu haben, in sich reinfühlen und zu sagen, okay, was interessiert mich denn? Und wenn man dann auch, wenn wir jetzt mal auf Social Media gucken, die richtige Plattform hat, zu der das passt, dann bin ich auch sicher, dass man irgendwie guten Content auf der Basis macht.
Das heißt, irgendwie, ich verstehe jetzt so, dass man so ein bisschen seine eigene Expertin auch auf einem Gebiet wird. Wie wird man das denn?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn du dich für ein Thema interessierst. Und das muss gar nicht so vordergründig sein. Bei mir ist das zum Beispiel mit dem Thema New Work nie so gewesen, dass ich sagte, oh, dieses tolle Buzzword gefällt mir besonders gut, da werde ich jetzt sehr viel zu posten. Sondern ich bin halt seit 12 Jahren Beraterin und gucke mir den ganzen Kram in Unternehmen an, spreche mit Führungskräften, erlebe, was sind so die Sachen, die für die halt relevant sind. Und irgendwann habe ich angefangen zu posten. Ich mache das ja noch gar nicht so lange, seit 2 Jahren oder so. Und dann sind es halt auch wirklich so Themen aus dem Alltag, aus meinem Alltag, wo ich halt eine gute Perspektive drauf geben kann und auch mal was einordnen kann, ein paar Tipps geben kann. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass das auch mit dem Alltag zusammenpasst, weil ansonsten ist es ja auch nur so Wissen, dass man aus dritter und vierter Hand immer wieder weitergibt. Und wenn jemand sagt, ich möchte sichtbar werden, ich bin mir 100%ig sicher, dass Menschen Themen haben, die sie interessieren und wo sie auch irgendwie eine Expertise haben. Aber da ist es halt auch wichtig, dann auch zu sagen, okay, dann probiere ich mich da aus und nehme jetzt nicht irgendwas, weil gerade alle irgendwie über Nachhaltigkeit oder über mentale Gesundheit posten, wenn ich da gar keinen Bezug zu habe.
Mhm. Ich finde das deswegen so spannend, dass ich euch beide hier heute haben darf, weil eigentlich machen wir alle irgendwie das Gleiche, aber ganz unterschiedlich. Also Bella so richtig von Anfang an, also hier der absolute Profi. Svanja, du sagst eigentlich seit 2 Jahren irgendwie und auch so ganz andere Plattform, wo man ja auch tatsächlich anderen Content herstellt. Also für LinkedIn würde ich jetzt anderen Content produzieren als für Instagram zum Beispiel. Was ist denn da auch entscheidend, wenn man gerade über unser Thema jetzt heute spricht, auch wie man Content herstellt tatsächlich, damit er eben zum ganzen Personal Branding auch passt und zu den Plattformen möglicherweise auch, beziehungsweise wie entscheidet man, was vielleicht auch so eine Art Hauptplattform für einen ist?
Mhm. Da bin ich gleich mal gespannt, was Bella da auch zu sagen.
Ja.
Weil ich habe ja für mich bei meinen Themen, wenn es um das Thema Arbeit geht, dann ist das ganz klar LinkedIn. Und ich habe noch nie den Versuch gewagt zu sagen, die packe ich jetzt auch noch bei Instagram rein, sondern ich fokussiere mich einfach auf diesen Kanal. Und auf LinkedIn habe ich halt einerseits eine Audience, die sich dafür interessiert, weil es ja ein berufliches Netzwerk ist. Und andererseits passt es auch zu meinen Kommunikationseigenschaften. Das heißt, ich bin gar nicht der Typ, der besonders gut darin ist, Videos aufzunehmen. Das kann Bella bestimmt 1 Million Mal besser und braucht 10 Sekunden für irgendwas, wo ich einen halben Tag dran sitzen würde. aber ich weiß, ich mache halt dann einfach coole Fotos und ich habe die Chance, ein Thema wirklich zu durchdenken und dem einen guten Twist zu geben. Und das ist halt so etwas, das ich gut kann. Deshalb passt die Plattform gut zu mir und mein Thema passt zu der Plattform. Und ich glaube, auch übertragen auf andere Themen, aber da spiele ich auch gerne mal zu Bella rüber, sind das aber total wichtige Komponenten, dass es eben auf der persönlichen Ebene passt und dass das Thema passt.
Wie siehst du das, Bella?
Kann ich mich nur anschließen. Also wie gut passt das Thema, was du hast, zu der Plattform? Also da kann ich Svanja nur zustimmen. Zum Beispiel damals mit YouTube gestartet, weil ich wollte ja Make-up-Tutorials machen. Das mache ich im besten Fall als Video. Und damals hat man sich ja wirklich noch 45 Minuten Make-up-Tutorial angeguckt. Diese Aufmerksamkeitsspanne gibt es ja heute leider nicht mehr. Aber dann geht man halt, damals ging man dann auf Instagram und jetzt gibt es Reels beispielsweise, wo es Kurzvideos zu Make-up-Tutorials gibt. Aber ich merke auch den Trend jetzt wieder, weshalb ich jetzt auch wieder zurück auf YouTube gehe. Ja, alle freuen sich, Gott sei Dank, dass wieder längere Videos auch geschaut werden, weil man das eher so ein bisschen wie so ein Podcast mithört, so nebenbei, wenn man sich selber fertig macht. Das geht jetzt auch wieder in diese Richtung. Das heißt, diesen Kanal werde ich dann jetzt auch wieder bespielen.
Mhm.
Und ich glaube, man muss da einfach immer so ein bisschen mit dem Trend gehen. Ne? Klar, TikTok ist auch noch eine Sache, die kam dann auch irgendwie durch Corona in Deutschland so extrem. Und die spielt man dann halt auch. Aber da ist ja eher dann so, also bei mir zumindest, in meiner For You-Page ist dann viel auch lustige Sachen, ne? So irgendwie, ich glaube, ich bin da ein bisschen boomermäßig unterwegs. Aber ich versuche natürlich da auch so Trends mitzuverfolgen. Ne? Was ist denn gerade so angesagt bei den jungen Leuten? Ich versuche da immer so ein bisschen natürlich auch hin und her zu switchen. Aber ja, man muss halt immer den Content an die Plattform, also nicht den Content an die Plattform anpassen, sondern die Plattform auswählen, die für den eigenen Content gerade passt.
Ja, die so zu einem passt, ne?
Ich sehe das manchmal, wenn Leute so Content posten, der so gar nicht auf die Plattform gehört. Und das tut mir dann halt immer auch so leid, weil dann haben die sich mega Mühe gemacht, irgendwas für LinkedIn aufzuschreiben und so weiter. Man sagt so, ja, aber es ist Fitness-Content. So, dann mach halt was anderes, dann sparst du dir die Arbeit.
Genau. Manchmal klappt es auch. Aktueller Fall mit Stefan Raab, der einfach ganz normalen Fernsehcontent für Instagram hergestellt hat. Mhm. Also das war ja so gar nicht, wie man normalerweise sowas bei Instagram vielleicht machen würde. Aber haben trotzdem irgendwie 65 Millionen Menschen geguckt, weil es natürlich inhaltlich einfach so stark ist. Und ich glaube, da sind
und
wir
und weil es Stefan Raab
ist. Und weil es Stefan ist. Absolut. Und aber gerade so bei dem Inhaltlichen, ne, ist manche vielleicht da auch nochmal an dich. Was würdest du denn empfehlen, vielleicht jungen Frauen oder überhaupt uns Frauen oder auch allen von mir aus gerne, aber weil wir eben hier Female Finance sind, um eine persönliche Marke aufzubauen?
Also wir haben ja schon ganz viel gerade gesagt, dass man gucken muss, welches Thema ist das, was mich interessiert und wo habe ich das Gefühl, dass ich auch dauerhaft Lust habe, dazu was zu posten. Ich finde, das muss jetzt nicht super, super eng sein, dass man sagt, du musst dich jetzt auf eine spezifische Sache fokussieren, sondern man darf ja am Anfang auch gerne mal was ausprobieren. Ich habe ja auch zu Sachen gepostet, die mich einfach beschäftigen, die was mit Diversität zu tun haben, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Da hilft einem natürlich der Oberbegriff New Work, weil das lässt sich da alles rein definieren. Aber für den Leser sind das natürlich trotzdem große Gratwanderungen. Und aktuell ist halt für mich das Thema Führung super spannend. Aber es muss irgendwie Sinn machen. Es muss auch vor allen Dingen, finde ich, für andere auch Sinn machen, warum postet diese Person auf einmal was dazu. Und dann finde ich, aber jetzt sind wir natürlich sehr viel auf Social Media. Ich glaube, das darf man, wenn wir von Personal Branding reden, durchaus auch noch mal ein bisschen weiter fassen, dass man sagt, okay, was sind einfach auch Veranstaltungen, die relevant sind? Wo kann ich Menschen kennenlernen? Wo kann ich mir auch mal angucken, wer präsentiert da was. Das heißt, ich würde auch gucken, welche Veranstaltungen relevant sind. Wenn man zum Beispiel eine gute Fachexpertise hat, dann kann man auch schauen, dass man Artikel irgendwo platziert. Da kriegt man auch ganz oft ohnehin schon Anfragen, wenn man in Social Media sichtbarer wird. Das heißt, das befruchtet sich ja sowieso alles gegenseitig. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich habe das nötige Kleingeld, dann kann man auch mal mit einer PR-Agentur sprechen und sich da beraten lassen, weil die einen dann halt viel gezielter platzieren. Das ist, glaube ich, eine Typfrage, ob man das möchte oder ob man sagt, ich nehme das mit, was halt organisch reinkommt. Und genauso wie wenn man sagt, ich möchte gerne Vorträge zu bestimmten Themen halten, dann würde ich mich halt auch mit Speaker-Agenturen unterhalten. Die erfordern alle, dass irgendwie auch was da ist, also dass man auch Expertise hat und das auch abliefern kann, was man da verkaufen will. Aber das setze ich jetzt mal voraus und da bringt ja auch die Übung was und man taucht ja auch immer tiefer ins Thema rein. Und gerade weil du Frauen angesprochen hast, wäre mein großer Tipp an Frauen, sich einfach viel schneller zu trauen, als dass man jetzt denkt, okay, die Welt wartet auf mich. Ich erlebe das einfach immer so oft, dass Männer, die rausgehen, wo man denkt, das ist quasi maximal gefährliches Halbwissen, was hier präsentiert wird, total selbstbewusst auf der Bühne stehen und sich präsentieren, als hätten sie das Toastbrot erfunden. Und dann sind da Frauen, die 1 Million Ausbildung gemacht haben, die super viel Expertise haben, die krasse Jobs haben und die dann sagen, ja, ich würde es auch eigentlich gerne machen, aber ich fühle mich nicht gut genug. Und deshalb glaube ich, bei den meisten Frauen darf man starten, bevor man das Gefühl hat, dass man ready ist, weil sonst macht man es vielleicht auch nie.
Ja, Frauen auf dicke Hose machen. Das ist immer yes. So, was ich mir immer denke, weil es ist exakt, was du sagst. Und ich glaube auch ein gutes Netzwerk sich zu aufzubauen. Ne? Also auch genau in dem Umfeld, in dem man sein möchte, da auch mal zu gucken, was macht denn da auch. Also man denkt ja immer so, vielleicht guckt man lieber nicht so viel links und rechts. Ich finde das aber manchmal ganz hilfreich, muss ich sagen. So als daher, also für mich persönlich gibt mir das immer so eine Art Leitplanke, dass ich denke, so, ja. Ach, guck mal, sowas kann man auch machen oder das. Und manchmal komme ich dann selber noch auf andere Ideen, auch wenn ich mit anderen Frauen über die Themen spreche. Also bei mir jetzt natürlich das, was wir jetzt gerade machen, Female Finance, ist so mein Herzensthema. Ne? Und dann gucke ich mir auch gerne an, wie gehen andere mit dem Thema Finanzen und Frauen um? Was inspiriert mich da? Warum interessiert mich das Thema eigentlich?
Auch um sich mal abzugrenzen, finde ich das ganz spannend. Weil man merkt ja auch zum Beispiel bei meinem Thema New Work, gibt es halt Leute, die haben da so eine Facette und das wird bei Frauen und Finanzen ähnlich sein, wo man sagt, da kann ich mich jetzt nicht mit identifizieren. Und dann ist es ja manchmal auch ganz hilfreich. Und weil du gerade Netzwerk gesagt hast, ich finde auch, ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Das haben wir halt auch noch gar nicht besprochen, aber das ist für mich auch ein ganz großer Vorteil. Da sind riesige Freundschaften entstanden, einfach weil man mal rausgeht. Und ich meine, die kommen halt nicht alle hier in Hamburg an meinem Büro vorbei. Dafür muss ich dann schon auch sichtbar sein und auch mal irgendwie was teilen oder irgendwo hingehen.
Vielleicht nochmal so abschließend an euch beide. Wir haben vorhin einmal drüber gesprochen, dass man nicht jedem, oder Bella, du, dass man auf gar keinen Fall jedem Trend hinterherrennen sollte. Und trotzdem gibt es bestimmt so Trends. Also wenn du jetzt auch sagst, Bella, ey, ich mach das, ich gehe wieder zurück zu YouTube, war vielleicht gar nicht unbedingt das, was du vor einem Jahr dachtest, dass du das machen wirst, aber machst du jetzt wieder. Was seht ihr beide so als Trends zukünftig, wenn es um Personal Branding geht? Svante, ich fange mal vielleicht bei dir an.
Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt jetzt gerade ziemlich viel so diese Fake it till you make it Tendenz, wo man sich sein Content von ChatGPT schreiben lässt und wo man irgendwelche KI-Tools einsetzt, um den Algorithmus zu pushen. Ich glaube, da ist fast der Trend, eher wieder zu sagen, wie kann ich super authentisch sein? Ihr habt garantiert ja auch über das Thema Authentizität schon gesprochen. Ja. Weil das ist, glaube ich, in Zeiten von KI noch viel mehr Trend. Mhm. Weil ja alle so ganz schnell sagen können, okay, ich baue mir jetzt auch irgendwie schnell eine Reichweite auf. Und dann glaube ich schon, dass auch das Thema, was ich ja auch schon hatte, Expertise, super wichtig ist. Ich meine, ich habe ja auch gesehen, Bella ist zum Beispiel gelernte Friseurin und Make-up-Artist. Das ist irgendwie ein anderer Stand, als wenn man sagt, ja, ich mache jetzt auch mal irgendwie ein Make-up-Tutorial. Und ähnlich ist es ja auch bei so anderen Themen, dass die Leute halt auch teilweise vielleicht schon ermüdet sind von all denen, die einfach in den Markt strömen und sagen, ich mache das jetzt auch. Mhm. Sodass ich glaube, dass Expertise und authentisch sein schon immer wichtig war, aber eigentlich jetzt immer wichtiger wird.
Mhm. Bella, was sagst du?
Was sind so deine Trends? Ich kann mich da nur anschließen. Also ich kann mich hier einmal anschließen und meine Trends habe ich ehrlich gesagt keinen Trend, den ich jetzt gerade verfolge oder sehe, dass er kommt. Das Einzige, was ich wie schon gesagt, so leicht mitbekomme, ist, dass auch längere Videos wieder gewollt sind. Natürlich sind kurze Videos immer noch viel mehr geklickt, weil dafür braucht es halt nicht so viel Zeit. Mhm. Aber ich glaube, wenn man mal runterkommen möchte, schaut man sich auch gerne noch mal längere Videos an. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich beobachte. Ja, mit meiner Zielgruppe, die halt so in meinem Alter ist, nur wenige davon jünger und die meisten noch älter, hat man natürlich nicht so viel Zeit, weil man halt einen Job hat und nicht mehr zur Schule geht. Mhm. Aber so hat man halt Mehrwert. Und zwar richtigen Mehrwert und nicht nur einfach eine kurze Ablenkung. Und das finde ich schön.
Finde ich sehr gut, weil da sind wir nämlich auch dann doch beim Thema nachhaltig. Nämlich, wie man sich nachhaltig eine Marke aufbaut. Nicht nur eben mal kurz irgendwo drauf springt und mal irgendwas mitmacht und auch mal hier was machen will, sondern wirklich sich drei Gedanken mehr macht und diese Zeit eben dann auch da hinein investiert. Ich danke euch sehr, dass ihr das so mit uns geteilt habt, mit mir geteilt habt. Fand ich es richtig schön, dass wir hier zusammen sprechen konnten über Personal Branding. Und ich finde, was auch dazu gehört, ist vielleicht auch so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man auch darüber erzählt, über sich natürlich erzählt. Das können wir manchmal nicht so gut. Also können Männer tatsächlich, glaube ich, ein bisschen besser als Frauen, dass wir da, wie gesagt, auf dicke Hose machen, auch gerne mal über uns erzählen, was wir können, was wir machen. Das ist nicht übertrieben, das zu sagen. Also das ist erlaubt.
Ich finde das super.
Ja, ne? Erlaubt und das erwünscht. Und erzählt auch gerne über Female Finance, wenn euch diese Folge jetzt hier gefallen hat. Freue ich mich sehr, wenn ihr nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Vielen Dank an Svante und vielen Dank auch an dich, Bella. Das war Female Finance.
Vielen Dank dir.
Danke. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.